ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich interessiere mich natürlich immer für Menschen, die einen besonderen Lebensweg hinter sich haben. Und einer, auf den das auch zutrifft, das ist Phil Laude.
Talk mit Thies.
Also in manchen Gebieten habe ich, glaube ich, einfach mehr erlebt als normalerweise Leute mit 35. Dann haben die sich irgendwann beraten, dann gab es so ein Disziplinarverfahren. Und dann haben die halt überlegt, wie sie mich bestrafen können dafür, dass ich nicht in die Schule mehr komme. Nach meinem Zivildienst hat mein Chef auch gesagt, er hofft total, dass das mit YouTube klappt. Und dann dachte ich noch so, hey, voll cool, Kompliment, danke. Ja, weil was anderes kannst du auch nicht. In diesem Waititi-Grind, da gab es nur Waititi. Egal, ob wir gegessen haben oder ob wir gearbeitet haben oder ob wir geschlafen haben. Also es war einfach 100% das und das machte ich irgendwann kaputt. Dann saß ich da in so einem Whirlpool auf dem Dach und dachte so, Alter, du hast es ja komplett geschafft, aber du bist voll unglücklich. Ich dachte, nee, das geht ja nicht. Das ist ja völlig falsch jetzt.
Das ist Phil Laude, deutscher YouTuber, Comedian, Musiker, auch Schauspieler. Wurde damals bekannt durch das YouTube-Trio Waititi. Jetzt kennt man ihn für seine Parodien und lustigen Videos auf seinem eigenen YouTube-Kanal, Phil Laude. Außerdem hat er die erfolgreichste Serie in der ARD-Mediathek konzipiert und spielt dort in dieser Mockumentary Almania einen überkorrekten Lehrer an einer Brennpunktschule. Das ist Frank Stimpel. Er ist ein Allmann, ein typischer Deutscher, der Mettbrötchen liebt, Sitzkissen, Ausdrücke wie Tippitoppi benutzt, karierte Freizeithemden trägt und vergeblich versucht, dem Chaos in der Schule beizukommen mit Regeln und Verbesserungsvorschlägen. Dabei wanzt er sich auch ein bisschen an seine Schüler aus den sogenannten bildungsfernen Schichten heran und sagt, ich bin einer von euch, klar, Drip, Swag, YOLO, Fortnite. Das ist Frank Stimpel aus Almania. Phil hat einen unglaublichen Weg hinter sich mit mehreren Schicksalsschlägen, von denen er auch bereitwillig erzählt. Es war ganz toll, mit ihm zu sprechen, weil er unglaublich offen ist und auch über die nicht so schönen Dinge und Therapie spricht und darüber, was ihm geholfen hat, schwierige Phasen zu überstehen und wie achtsam er auch heute mit sich umgeht. All das erzählt er hier. Denn dass er mit seinem so erfolgreichen YouTube-Kanal Phil Laude jetzt eine Pause einlegt. Ich selber war gar nicht so vertraut mit der Serie Almania und habe sie erst vor kurzem entdeckt und musste wirklich sagen, die ist sehr liebevoll geschrieben, gespielt. Da haben die Macher und Phil, der das konzipiert hat, wirklich gut hingeschaut. Ich war ganz begeistert, genauso wie von der ruhigen, bodenständigen, offenen und sympathischen Art von Phil Laude.
Ein Podcast von SWR3.
Ja, guten Tag. Philipp.
Oh, nein, sag das nicht.
Sag deine Mutter, oder? Philipp.
Traumata hoch.
Ist das so schlimm?
Nein. Aber es ist direkt dieses, auch so der ganze Name so gefühlt.
Ja.
Philipp, das kickt mich in die Kindheit auf jeden Fall.
Weißt du was? Ich finde sogar im Zusammenhang mit Laude hat das eigentlich noch eine schönere Melodie. Philipp Laude lässt sich viel schöner sprechen als Phil Laude.
Da
bremst man mal so ab.
Scheiden sich die Geister auf jeden Fall. Du bist da derselben Meinung wie mein Bruder. Der hat auch gesagt, willst du dich nicht einfach nur Phil nennen?
Also, ja, okay.
Phil Laude, ich finde das irgendwie.
Phil Laude.
Ich finde, man kann Phil Laude schön aussprechen, aber man kann Phil Laude halt auch Phil Laude aussprechen.
Ja, aber was du jetzt gemacht hast automatisch, du hast es quasi wirklich zusammengezogen. Ich versuche ja noch Vorname, Nachname.
Nee.
Phil Laude. Und du Phil Laude.
Durchgehen.
Und das ist anders. Aber da musst du es auch zusammen schreiben.
Weil sonst
tut es
weh, finde ich. Also, Phil Laude, das würde mir auch nicht gefallen.
So, es gibt neuen Content von
Content.
Dir. Es gibt neuen Content. Almania, dritte Staffel, kommt jetzt.
Yes.
Und du bist ja nicht nur der Hauptperformer da und auch der Schreiber. Nein, du bist der Showrunner.
Oh la la.
Ich liebe dieses Wort.
Ja.
Der Showrunner, das hört man immer öfter.
Ja, ich hab's mir auch tätowiert.
Was gehört da alles zu? Zum Showrunner?
Also ich definiere das so, dass ich einfach überall ein bisschen die Leute nerven darf und mitreden darf und sagen darf, nee, das gefällt mir so nicht. Und das finde ich super, finde ich fantastisch und auch wichtig, weil ich glaube schon, es braucht so eine Seele, die so ganz besonders, die das irgendwie so zusammenhält und wo das irgendwie zusammenläuft. Also klar, das habe ich sehr schnell gelernt, Film und Serie und alle diese Sachen, das ist eine kollaborative Kunstform. Also das ist gar nicht möglich, dass das wirklich am Ende so genau so wird, wie du dir das vorstellst. Dann machst du dich kaputt. Aber ja, so eine Gesamtvision zu haben und vor allem auch die Leute zu finden, die sehr on board sind bei deiner Vision, mhm, das finde ich ist so ein bisschen mein Hauptjob.
Ja. Und beschwert sich der Regisseur manchmal, wenn du reinquatscht, denn du bist der Showrunner?
Wir streiten extrem viel, David Kruschka, es tut mir leid, was ich teilweise dir an den Kopf geworfen habe. Aber auch umgekehrt warst du manchmal echt fies.
Okay, was hat er gesagt? Wo war er fies?
Oh, wo ich mich am meisten drüber aufgeregt habe, ist, am Anfang hatte ich das Gefühl, dass er manchmal denkt, ich bin ein bisschen dumm und ich check Sachen nicht, wenn er sie dann trotzdem macht. Ah. Also wir hatten so bei einer der ersten Folgen aus Staffel 1, da fährt die ganze Problemschulklasse von Stimpel gemeinsam in den deutschen Wald, weil Stimpel glaubt, das ist ein geiler Wandertag für die Kids. Und die Kids sind dann aber irgendwann so, hey, ich kenne ja auch Seven vs. Wild und dann mache ich so Survival-Videos und so. Und dann sind sie erstmal total geflasht. Genau. Aber als sie dann wirklich in der deutschen Wildnis sind und da ist kein Internet und so, dann rasten sie natürlich alle aus. Und ja, und da haben wir uns so ein bisschen übers Set gestritten, also wie wir das, weil, ja, ich weiß es auch. Ehrlich gesagt, es war eigentlich eine Kleinigkeit, wenn ich jetzt so drüber nachdenke.
Aber wenn die Nerven blank liegen, verstehst du, dann sind es auch so Kleinigkeiten, ja, die etwas so groß werden.
Ja, und da hatten wir Meinungsverschiedenheiten und dann haben wir uns, dachte ich, auf meine Lösung geeinigt. Und dann kam ich ans Set und dann war es doch genauso, wie David das wollte.
Nämlich, was hat er denn gemacht?
Das waren so, es ging um so Lichterketten und ich hatte das Gefühl, die müssen überall verteilt sein, damit es so ein bisschen trotz allem trotzdem noch so eine Romantik hat, weil mir ist bei der Serie ganz wichtig. Also ich finde, das Schöne an Fiction ist, dass du dir am Ende ja auch eine Welt kreieren kannst, so wie sie sein könnte. Und das ist bei der Serie ganz schön. Also es spielt zwar an einer Problemschule, es geht auch um die realen Probleme und den Culture Clash und all die Sachen, die wirklich stattfinden. Aber es endet immer sehr schön und es ist trotzdem so ein sehr warmer Ort. Also wenn man die Serie guckt, und das ist das Schöne auch, ich habe die jetzt selber nochmal geguckt.
Ja.
Und sie hat mir, und das habe ich nicht oft bei eigenen Sachen, selber voll gefallen, weil ich gemerkt habe, wenn ich es geguckt habe, danach habe ich so ein gutes Gefühl. Also ich gehe mit so einem wholesome Gefühl raus und das habe ich bei deutschen Comedy-Sachen manchmal nicht so. Also oder überhaupt bei Comedy. Also es gibt viele Sachen, die hinterlassen bei mir auch so ein eher negatives Gefühl.
Okay.
Und das gefällt mir sehr an der Serie. Das
ich sag dir auch, wichtig, woher dieses gute Gefühl kommt. Ja. Weil wir alle einfach froh sind, dass wir nicht Lehrer an einer Brennpunktschule sind. Na wirklich, ohne Witz. Das ist einfach nur, Alter, den Job muss jemand anders machen. Also es gibt, glaube ich, wenige, die sagen, das würde ich als echte Herausforderung sehen, da hätte ich richtig Bock drauf.
Ja, da muss man schon ein spezieller Mensch sein.
Die brauchen wir.
Ja, ja.
Aber
und ich kenne ja eine, also ich habe Lissy ist eine befreundete Lehrerin von mir, die an so einer Schule arbeitet und die ich auch als erstes dann kontaktiert habe.
Ja, genau.
Und sie sagt auch, sie könnte keinen anderen Job machen, aber sie sagt auch, es ist ein fucking harter Job. Und es funktioniert dann wirklich sehr viel halt über Beziehungsarbeit und eben nicht so zu spielen. Also ich glaube, in diesen wirklich schwierigen Schulen ist viel dein Job, es nicht so zu machen, wie es im Lehrbuch steht und nicht so, wie es eigentlich sein sollte.
Man muss irgendwie doch ein bisschen cool rüberkommen. Man muss auch ein bisschen Rebell sein.
Du musst vom Skript abweichen.
Ja.
Und das ist auch so ein bisschen halt in die Serie eingeflossen. Also eine der ersten Szenen ist, dass Frank Stimpel halt von seiner schönen Vorstadtschule dort an die Großstadtschule mit 90% Migration kommt, aber halt so einen Ratgeber für Problemschulen dabei hat. Und halt alles wirklich so machen will, wie er es gelernt hat. Und damit natürlich komplett auf die Fresse fliegt. Ich glaube, das kann schön, also sehr herausfordernd und schön sein, aber bestimmt ein ultra harter Job, ja.
Jetzt stell dir vor, du kommst in eine Klasse und die machen alle Krawall und sind alle frech und haben alle keinen Respekt.
Ja.
Der erste Schritt, wie verschaffst du dir Respekt? Wie kriegst du sie überhaupt ruhig erstmal?
Ja.
Es nützen ja keine Drohungen was, ist denen egal. Was macht man?
Ja, das
was
ist
macht
eine
Lissy?
Super Frage. Lissy haut den oft haut einfach zurück. Also wenn die sie beleidigen, beleidigt sie die Person zurück und kann das aber auch sehr gekonnt.
Verbal.
Verbal, ja.
Gut, um das festzuhalten.
Offiziell zumindest.
Offiziell.
Ja, und ich glaube, so Belohnung und Bestrafung ist ja schon wichtig, wenn ich jetzt an meine Schulzeit zurückdenke. Also bei mir haben schon die Lehrer direkt den Respekt gehabt, die auch mal einen Verweis am Anfang rausgehauen haben.
Schön.
Wir hatten aber auch, ja, ich war halt am Gymnasium, ne? Also wir hatten da irgendwie auch Respekt vor so einem Verweis. Ich weiß auch nicht, ob das überall der Fall ist.
Mhm.
Und wenn der halt nichts mehr bringt, weil das habe ich ja auch irgendwann geschnallt.
Ja.
Also ich habe irgendwann, während dem Abi habe ich ja schon YouTube-Videos gedreht Und ich wusste schon sehr genau, dass das das ist, was ich machen will. Und ich habe dann einfach für mich entschieden, dass ich die Schule jetzt gar nicht mehr brauche und das Abi zwar noch brauche, weil das gibt mir eine Sicherheit, aber es muss jetzt nicht das beste Abi sein und ich habe jetzt gerade mehr davon, wenn ich jeden zweiten Tag YouTube-Videos mache und bin dann halt nicht mehr in die Schule gegangen, schon während dem Abi, zur Hälfte der Zeit.
Oh.
Und dann haben die sich irgendwann beraten, dann gab es so ein Disziplinarverfahren und dann haben die halt überlegt, wie sie mich bestrafen können dafür, dass ich nicht in die Schule mehr komme und haben mir dann einen Schulverweis als Bestrafung ausgestellt. Das war wohl eins der härtesten Mittel, die sie hatten.
Hat er gewirkt?
Dass ich einen Monat lang nicht in die Schule kommen darf. Und ich dachte, die wollen mich verarschen. Also ich war wirklich so, ernsthaft, das ist die Bestrafung dafür, dass ich nicht in die Schule komme, ist, dass ich nicht in die Schule kommen darf? Ach du Scheiße, ihr habt ja gar nichts in der Hand gegen mich.
Und was passierte? Du bist nicht mehr in die Schule gegangen. Ja, der Rebell in dir hätte jetzt natürlich sagen können, will ich aber. Weißt du, will ich aber. Einfach nur, weil es das Gegenteil ist.
Ja.
Aber du warst dann einen Monat lang nicht dabei.
Genau. Ich glaube, so wünscht man sich das, dass das vielleicht dann, das hatten sie vielleicht im Kopf gehabt. Also das meinte dann damals auch mein Lehrer zu mir, wenn du nicht mehr in die Schule kommen darfst, dann wirst du merken, wie viel dir die Schule gibt. Das war nicht so. Also das hat gar nicht funktioniert. Das war einfach nur cool. Dann bin ich jetzt einen Monat halt nicht da.
Hast das Abi aber trotzdem gemacht und geschafft?
Ich habe das Abi gemacht.
Aber wie hast du das alles geschafft? Wie hast du das Abi geschafft, wenn dir einfach vier Wochen von dem Stoff fehlen?
Das hilft
IQ?
Mir.
Welcher IQ?
Den traue ich mich nicht zu
sagen.
Analysieren, weil ich Angst habe, dass dann rauskommt, dass ich doch nicht so schlau bin, wie ich denke.
Hm?
Weißt du deinen?
Nein. Ich glaube auch nicht, dass er so wahnsinnig hoch ist. Ich glaube, so ein Durchschnitts-IQ.
Ja.
Aber dass du es trotzdem schaffst, das Abi. Also gerade so vom Abi muss man doch keulen ohne Ende.
Weil ja, ich habe auch gut cheaten gelernt in der Schule. Das
verstehe.
Ist, also ich habe, weil einer unserer Lehrer hat dann Andeutungen gemacht, dass nur ein bestimmter Teil relativ wahrscheinlich drankommt. Und dann habe ich auch wirklich nur diesen Teil gelernt. Der kam dann auch dran, weil ich mir dachte, das kann der Lehrer jetzt nicht machen, dass er uns da auf die falsche Spur bringt. Und wäre aber der andere Teil drangekommen, hätte ich gar nichts gewusst.
Okay, Mut zur Lücke. Hat
genau,
bei dir funktioniert?
Ja, sowas. Ja. Risikobereit in der Zeit auf jeden
Sagt
Fall.
Sagt man das heute noch, Mut zur Lücke? Oder gibt es einen cooleren Ausdruck für? Wie würde in der Serie, wie würde in Almania dieser Ausdruck lauten? Für Mut
gesagt,
zur Lücke.
Ich bin ja jetzt auch schon Ü30, also ich kann dir da nicht groß weiterhelfen.
Ja.
Ich sehe das immer, weil ich mache jedes Jahr ein Video zu den Jugendwörtern.
Ja.
Und ich sehe immer jedes Jahr, wie ich älter werde, weil ich immer mehr Wörter halt erstmal recherchieren muss.
Oder?
Und das Peinlichste ist ja, wenn du es machst, aber es dann doch nicht ganz verstanden hast, ne?
Falsch anwendest, ne?
Ja.
Also Guten kanntest du natürlich, aber das crazy nicht.
Das crazy ist nämlich der Punkt, das crazy, kommt erstmal drauf an, wie du es sagst.
Ja.
Und ich glaube, zwei Varianten meiner Meinung nach sind jetzt korrekt. Das ist einmal das crazy
das
oder
crazy.
Auch das crazy geht auch.
Okay, es muss so eine kleine Verschleppung dabei sein.
Genau, und es wird aber oft auch, und das ist nämlich wichtig auch zu wissen, ironisch benutzt. Also es kann auch oft bedeuten, das interessiert mich gar nicht, was du sagst.
Okay, das crazy.
Oh,
das klang hart, oder?
Ja.
Das klang richtig gemeint, oder?
Gedisst.
Das ist crazy.
Shots fired.
Das ist crazy. Shots fired.
Aber zu dem Schulding zurück. Ich glaube wirklich, weil ich habe das ein bisschen am Set, haben wir das auch. Also wir haben das Problem, dass die Kids-Schauspieler natürlich auch so ein bisschen einfach, also ich bin da schon wirklich so ein bisschen in der Lehrerrolle. Mhm. Und dann ist halt oft, die Kids machen dann Späße und auch während wir halt die während halt eigentlich Ruhe sein müsste in den Takes, wird dann gelacht und so. Und da ist auch die ganze Zeit die Frage, wie gehen wir damit um?
Naja, schnell mitschreiben erstmal.
Ja.
Also das, was die so an neuen Wörtern und Ausdrücken raushauen, die noch gar nicht die Serie erreicht haben, schnell mitschreiben.
Okay. Das ist gut.
Ja?
Das machen wir auf jeden Fall auch viel,
logisch.
Das einfließen zu lassen. Und jetzt letztens war ich dann wirklich so sauer, weil ich auch schon alles probiert hatte. Also natürlich, ne, Drohnen und so weiter. Aber leere Drohnen bringen gar nichts. Das checken die alles sofort. Und dann habe ich überlegt, keine Ahnung, was können wir denn jetzt machen? Und dann war in meinem Kopf erstmal so, ja, ich kann ja wirklich mal sagen, sonst wird es vielleicht ein Drehtag weniger beim nächsten Mal.
Mhm.
Und dann sind wir aber in die andere Richtung gegangen und haben es mit Bestechung probiert.
Oh,
genau, und? Weil einer unserer Schauspieler noch eine Nacht länger im Hotel wollte und das hat komplett gezogen. Ja. Und dann habe ich wirklich überlegt, ob das nicht für die Schule auch nicht schlecht wäre. Also wenn man die einfach mit Geld locken würde.
Oder Hotelübernachtung.
Ja, sowas.
Also mit Geld.
Ja, ich weiß es nicht. Aber man kann auf jeden Fall, glaube ich, das ganze System noch mal ein bisschen mehr zeitgemäßer gestalten.
Wenn das Geld da ist. Welchen deiner LehrerInnen von damals, bei dir ist ja noch nicht so lange her, würdest du sofort in eine Reality-TV-Show stecken?
Alle.
Nein, ja, die können ja nicht alle so ein Format haben.
Also wir hatten ein krasses Kollegium. Echt? Und sehr viele sehr besondere Charakter. Okay. Und die sind auch sehr in die Seriencharakter natürlich ein.
Wer sticht hervor?
Naja, es gab alles, ne? Es gab einen Choleriker, der auch mal Stühle geworfen hat.
Krass, ja, ja. Stühle werfen, das finde ich krass. Ja, ja. Und das in der heutigen Zeit.
Stühle werfen.
Schlüssel werfen kennt man.
Ja, ja. Ja, es gab einen Theaterlehrer, wo du das Gefühl hattest, der gehört eigentlich auf die Bühne und Schule war vielleicht eher so der zweite Weg und sieht sich aber selber auch noch auf der Bühne. Der ist 1:1 in die Serie eingeflossen.
Absolut. Und, ich bin eigentlich Schauspieler.
Ja, genau. Den Verschwörungstheoretiker-Hausmeister hatten wir nicht. Also wir hatten den besten Hausmeister, den man sich vorstellen kann. Das war so die Seele von unserer Schule. Und der hat sich dann auch mal, wurde ich beim Spicken erwischt, habe eine 6 bekommen und dann bin ich so heulend auf der Haupttreppe gesessen und dann hat er sich wirklich zu mir gesetzt und mir so ein Pep-Talk übers Leben gehalten. Und das war so schön.
Was hast du mitgenommen aus dem Treppentalk?
Dass es eben nicht so wichtig ist. Also, dass es um andere Dinge geht, als um diese Note.
Ja, der Hausmeister hat gut reden.
Ja, nee, der ist super und ja.
Geil. Bester Trick beim Schummeln?
Bester Trick beim Schummeln?
Ja, oder beim Cheaten? Also,
ich war ja scheinbar nicht so gut.
Na, aber gut, einmal hat es nicht geklappt, dafür hat es 20 Mal geklappt.
Es hat sehr oft geklappt und ich habe da wirklich, also bei mir war, glaube ich, Dreistigkeit siegt. Also, weil du musst auch den Charakter des Lehrers checken, aber es gab ganz viele Lehrer auch damals schon, die haben einfach sich nicht getraut, dich dann zu bestrafen und dir eine 6 zu geben.
Okay.
Und dann habe ich das einfach irgendwann rigoros ausgenutzt und dann einfach immer wieder geguckt. Dann hieß es halt, schau nicht rüber und dann habe ich es halt nochmal gemacht.
Okay.
Das hat irgendwie funktioniert.
Dreist kommt weiter.
Ja, das war bei mir in der Schule auf jeden Fall so.
Phil, wir sind mitten in der Schule schon gelandet jetzt gerade. Dabei wollte ich eigentlich, um dich nochmal vorzustellen, all denjenigen, die dich noch nicht so gut kennen, kurz einen Steckbrief mit dir machen.
Mhm.
So, gefühltes Alter.
Gefühltes Alter?
Mhm.
Du, ist super schwer zu beantworten, weil ich habe Momente, da bin ich 50, 60 und dann gibt es Momente, da bin ich 12.
Wann warst du das letzte Mal? 50, 60?
Boah, also ich habe so viel gefühlt in meinem Leben schon durch, also an erstmal Karriere, Berufserfahrung, ne, mit 16 ja schon angefangen. Jetzt bin ich jetzt schon in dieser Midlife-Crisis, wo ich sage, ich brauche mal wirklich eine Pause und so. Aber dann auch privat gefühlt so viele Schicksalsschläge, wie eigentlich für ein Leben reichen würden. Und dann hast du da natürlich Momente, wo dann auch andere denken, Mensch, der spricht so, als wäre er schon länger hier. Also in manchen Gebieten habe ich, glaube ich, einfach mehr erlebt als normalerweise Leute mit 35.
Ja.
Und wenn dann so eine Erfahrung oder wenn man sich über sowas dann austauscht, das sind Momente, wo man dann gefühlt sich selber auch ewig alt fühlt, weil man denkt, ich habe das ja alles schon erlebt. Genau, und dann gibt es diese 12-jährigen Momente, die gibt es auch super oft bei mir, weil ich glaube, das ist ein Riesenteil von meinem Job, dass man dieses innere Kind einfach sehr oft auch an den Start lässt und sagt, scheiß jetzt mal auf Regeln und mach mal alles anders und mach mal einfach so frei raus. Das ist ganz viel. In der Schauspieler, da steckt ja auch Spielen drin. So.
Absolut. Und Spielen ist ganz wichtig.
Yes, absolut.
Ja. Was sammelst du zu Hause? Gibt es irgendetwas, das du sammelst? Weil du fängst jetzt schon an zu lächeln.
Ja.
Ich habe also keine Ahnung. Es gibt nichts, nachdem ich jetzt speziell frage.
Ja.
Aber wenn du manchmal wie ein 12-Jähriger bist, du liebst doch dieses Spielen. Irgendwas ist da. Ist da was?
Ja, es gibt viele so komische Sachen.
Und wir Männer sind halt auch ganz oft diejenigen, die sammeln. Wir sammeln ja so viel mehr als Frauen. Männer sammeln gerne.
Und warum?
Weiß ich nicht. Ja, gut, Jäger, Sammler, bla bla bla. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, von früher. Steinzeit oder so. Ich weiß nicht.
Ich dachte, wir waren die Jäger.
Aber kennst du irgendeine Frau, die irgendwelche Dagobert-Figuren sammelt?
Nein.
Oder was? Nein, kennt man
ja
nicht.
Wirklich. Du hast recht, ja.
Ja, das ist ein Männerding. Oh. Also, das ist in der DNA drin. Was
also
soll?
Bei mir sind es Energy-Drink-Dosen.
Nein.
Ja.
Okay.
Ich fand die einfach von der Form toll und ich hatte dann so eine ganze Wand an Energy-Drink-Dosen.
Alle noch voll?
Ja, aber die musste ich dann irgendwann, hat mich meine Freundin gezwungen, die in den Karton zu packen. Aber genau, die habe ich lang gesammelt. Magnete, so Kühlschrankmagnete.
Oh, cool.
Ah, und diese, die liebe ich auch, diese Münzen, die du so durch so einen Automaten drehst und dann hast du so eine geprägte Münze.
Einer Sehenswürdigkeit. Am Schloss Neuschwanstein zum Beispiel steht der Automat und dann kannst du das pressen oder drucken. Oder.
Das finde ich fantastisch.
Ach, echt?
Ja, weil das ist so klein und das kannst du, das ist so wertvoll, die sehen alle gleich aus, aber mit jeder verbindest du auch irgendwie was. Das finde ich auch total geil.
Deine letzte Münze hast du woher?
Die letzte Münze ist, glaube ich, aus Potsdam.
Schloss oder? Oder einfach nur Stadt.
Ich, ein Kumpel von mir wohnt da und da durch die Stadt gelaufen, haben wir wieder so ein Prägedings. Ja, aber ich habe echt schon viele. Also.
Ach, sehr cool.
Und ich finde es ein bisschen schade, dass es die vielleicht irgendwann nicht mehr gibt.
Aber noch laufen wir da nicht Gefahr.
Meinst du?
Oder?
Nö, ich glaube schon. Es
gibt immer ein paar Touris, die das machen.
Ja, ja. Mein Problem ist halt, dass ich selber oft gar kein Bargeld mehr dabei habe und dann muss ich mir erstmal diese Münzen besorgen, um halt mir eine Münze rauszukriegen. Ja,
aber richtig. Ja. Stimmt, man muss ja seine eigene Münze reintun.
Du musst dein eigenes Centstück rein und noch einen Euro dazu.
Stimmt.
Jetzt will ich aber auch wissen, was du sammelst.
Ich habe tatsächlich mal Baseballkarten gesammelt. Ich habe das in Amerika für mich so entdeckt und ich liebe Baseball. Und das ist ja so ein Ding, weißt du, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, alte Männer sammeln diese Baseballkarten. Und damit habe ich auch irgendwann angefangen. Habe mir auf eBay, habe ich mir das alles so zusammengesammelt und jetzt habe ich kistenweise liegen bei mir diese Baseballkarten und man guckt natürlich nicht rein.
Aber du hast sie noch.
Ich habe sie noch. Und es sind auch ein paar wahnsinnig...
Die kann ja krass wertvoll werden, oder?
Ja, eben nicht mehr so.
Oh, okay.
Also so die üblichen nicht, aber es gibt ein paar echt schöne und da stimmt es. Aber in Amerika ist mittlerweile die Blase geplatzt.
Okay.
Und deswegen kann man damit offensichtlich nichts mehr wirklich verdienen. Früher hat man das als Anlage tatsächlich gesehen, stimmt. Also so einen alten Joe DiMaggio von den New York Yankees oder so. Hatte ich jetzt nie, klar.
Okay.
Aber der ist heute wahrscheinlich auch noch was wert, so ist es nicht. Aber die Blase ist geplatzt.
Mhm.
Was willst du machen?
Tja, auf Pokémon-Karten umsteigen.
Ey, krass, wir haben gefülltes Alter, haben wir schon vom Steckbrief abgehakt.
Ja.
Okay. Verzogen worden von den Eltern in?
Verzogen?
Worden, ja, in? Also Ort?
Ach so, okay, ich dachte, in welcher Kategorie ich verzogen bin.
Ach, okay, ja, auch interessant. Aber schön, wie du denkst, verstehst du? Schön, wie unterschiedlich wir denken.
Ja,
voll. Okay, in welcher Kategorie bist du verzogen worden?
Also ich wurde verzogen in Hilpoltstein in Mittelfranken.
Ja, richtig, in Mittelfranken.
Und wofür ich sehr dankbar bin, ist, dass meine Mama total das Gegenteil war von wie es normal ist, was dieses Sicherheitsgefühl angeht. Also sie hat, also ich war eigentlich der, der gesagt hat, ja, ich weiß nicht, ob Schauspiel, ob man davon leben kann und so. Und sie hätte gesagt, ja, ist doch egal, du kannst das, du musst das machen, du musst Schauspieler werden.
Künstlerin?
Sie ist Künstlerin, genau.
Ja, was macht sie?
Ja. Sie ist Geigerin.
Oh, wie schön.
Ja, super schön.
Oh, ich liebe das.
Ja.
Okay. Ja. Solo oder Orchester oder wo spielt sie?
Sie hat bei den Münchner Philharmonikern gespielt früher. Ja, also sie ist auch richtig gut.
Mit Sergio Celibidache.
Ja, ich glaube schon.
Und Christian Thielemann.
Das weiß ich nicht.
Ach so, okay.
Aber genau, Celibidache hat sie, glaube ich, erzählt, dass der auch in diesem in dem Bewerbungsverfahren irgendwie dabei war.
Okay, und so. Ja, ich glaube, der war mal Chef eben ganz viele Jahre in München, ist aber schon lange her.
Mhm.
Cool.
Genau, ja, die ist krass gut und hat das aber für die Familie tatsächlich aufgegeben und spielt aber noch in so einem Quartett und ist Vollblut-Künstlerin auf jeden Fall und da bin ich so dankbar für, dass sie mir das irgendwie mitgegeben hat, weil für mich persönlich war das natürlich super, halt diesen Weg zu gehen und ich glaube, für mich war es auch tatsächlich eigentlich der sichere Weg, weil ich glaube, dass ich in vielen anderen Sachen für viele andere Sachen nicht gemacht bin. Nach meinem Zivildienst hat mein Chef auch gesagt, er hofft total, dass das mit YouTube klappt. Und dann dachte ich noch so, hey, voll cool, Kompliment, danke. Ja, weil was anderes kannst du auch nicht.
Nee. Und du hast bis heute ja auch eigentlich jetzt auch nichts anderes gelernt, außer YouTube machen, Videos machen, Schauspielerei.
Absolut,
streng genommen. Es gibt auch nichts, auf das du zurückfallen könntest.
Voll.
Neue Ausbildung dann halt. Das geht ja schon. Aber du bist drin.
Ja.
Für immer.
Ich will das für immer machen, auf jeden Fall. Aber ich freue mich auch total, nächstes Jahr so eine künstlerische Pause zu machen, weil ich schon gemerkt habe, dass dadurch, dass das bei mir so früh losging, einfach viele Sachen dann auch ich halt eben nicht gemacht habe außerhalb meines Berufslebens.
Klar, man ist ausgelaugt ohne Ende.
Es ist
eine Tretmühle.
Ja, ja.
Und deswegen wirst du also deinen YouTube-Kanal, Phil Laude, ich muss schneller sprechen, Phil Laude, den wirst du erstmal pausieren, ne?
Ja, genau.
Almania geht aber weiter.
Almania geht weiter Und da habe ich aber das Ende auch schon in Sicht. Mhm. Das wird sein, wenn die Kids alle ihr Abi gemacht haben oder auch nicht.
Stimmt.
Aber sobald die Schüler die Schule verlassen, ist diese Family auserzählt. Und da will ich einfach noch ein sehr schönes Ende für finden. Und dann möchte ich aber auch das eben beenden und die Zeit danach dann einfach mal wirklich kurz mal Leerlauf haben. Kein nächstes Projekt schon in Aussicht, um mal wirklich zu sagen, ja, ich habe diese Zeit, um zu gucken, was will ich danach auch machen und wo ist wieder diese intrinsische Motivation, was ich als nächstes dann so künstlerisch machen werde.
Und was bisher ein bisschen zu kurz gekommen ist, dessen bist du dir natürlich bewusst. Das hat ja auch dazu geführt, dass du diese Pause machen wolltest. Was hast du vor, was du auf jeden Fall auch irgendwie nachholen willst, weil es zu kurz kam?
Also zum Beispiel mal einfach Köln, die Stadt, in der ich seit 10 Jahren wohne, mal nicht beruflich kennenlernen. Das ist nicht passiert in den letzten 10 Jahren. Also interessanterweise, gerade an dem Ort, wo ich wohne, habe ich am wenigsten Freizeit erlebt und am wenigsten.
Ja.
Und da habe ich total Bock drauf. Also die Stadt.
Altstadt meinst du jetzt? Du meinst jetzt Altstadt. Eine Brauerei wirklich, nach der nächsten.
Ich meine tatsächlich so die Menschen und überhaupt so. Also ich habe ganz viele, weil ich glaube auch ne, in meinem Job, das verschmilzt ja total Freundschaft, Beruf. Also ich habe super viele Freundschaften, die mit meinem Beruf zusammenhängen. Aber ich habe tatsächlich fast nur Freunde, die nur Freunde sind, außerhalb von Köln, nicht in Köln selber. Und das finde ich irgendwie, das finde ich interessant, auch mal die Leute kennenzulernen außerhalb der Branche. Und nichts tun steht auch auf der Liste.
Das ist aber echt interessant. Du hast ein Bedürfnis nach nichts tun.
Ja.
Wird dir das leicht fallen? Was glaubst du?
Ja, bisher überhaupt nicht. Also ich kann überhaupt nicht nichts tun.
Ja.
Und
kennst du den Song von Balbina? Mm-mm. Ich muss was gegen das Nichtstun tun, denn das Nichtstun tut mir gar nicht gut. Denn das Nichtstun tut mir gar nicht gut.
Ja. Ja, interessant. Ich habe das Gefühl, mir würde das total gut tun, wenn ich das könnte. Und ich finde, es ist aber eine totale Herausforderung, gerade heutzutage. Also du hast ja immer die Möglichkeit, dich abzulenken. Und ich kann das eben nicht in der Bahn einfach nur sitzen und aus dem Fenster gucken, sondern ich nehme dann immer mein Handy. Aber ich hatte mal letztens so einen Moment, wo ich seit langem mal aus irgendeinem Grund, da war ich irgendwie in einem Hotelzimmer nach irgendeinem anstrengenden Dreh und dann liege ich so auf dem Bett und plötzlich ertappe ich mich selber dabei, wie ich schon seit 10 Minuten einfach nur dem Staub zuschaue, wie der so durchs Sonnenlicht rieselt.
Cool.
Und gemerkt habe, wie mich das gerade total erfüllt. Und da ist so auch dieser Wunsch entstanden, dass ich mal einfach Zeit haben will, das wieder mehr zu enjoyen.
Wenn du das aber im Zug nicht schaffst, ist es, weil du eben so viel anderes zu tun hast oder also weil du es dir eigentlich zeitlich nicht leisten möchtest oder fällt dir der Akt an sich total schwer auch?
Also ich glaube, es hat damit zu tun, dass da eigentlich so viel ist, was ich mal sehr interessant fand, wie jemand Meditieren beschrieben hat, dass das eigentlich so ist, als würdest du mal bei deinem E-Mail-Postfach diese ganzen Mails, wo du eigentlich nicht draufklickst, mal aufmachen. Weil es kommen ja immer, wenn ich versuche zu meditieren, dann kommen ja trotzdem ständig irgendwelche Gedanken. Mhm. Und das sind, so wie er es beschrieben hat, basically die Mails, die du alle mal öffnest. Und ich glaube, dass dahinter ein sehr schönes Gefühl ist, also wenn die Mails mal geöffnet sind. Aber jetzt gerade, wenn ich versuche zu meditieren, das macht mich kirre, weil dann kommen so viele Mails und so viele Gedanken hoch, dass ich eher noch mal aufgeregter werde.
Die dürfen aber auch kommen. Die dürfen kommen, das ist ja die Sache. Also habe ich dann von der Therapeutin ja mal erlebt oder wenn ich meditierend habe, also so meditieren für Anfänger.
Ja.
Aber diese Gedanken dürfen ja kommen, man schickt sie dann nur weiter.
Mhm.
Und irgendwann werden sie wirklich weniger. Aber sie dürfen da sein.
Voll. Aber ich glaube, der Punkt ist dann schön, wenn es weniger wird. Und ich glaube, deswegen ist es wahrscheinlich das, dass ich bisher noch nicht wirklich die Zeit dafür hatte, dass wenn ich jetzt gerade das versuche, wirklich im Moment zu sein, dann macht mich das kirre. Und wenn ich aber mal mehr Zeit hätte und mal diese Projekte mal fertig sind, ich glaube, dann kann ich mal wirklich zur Ruhe kommen und danach sehne ich mich sehr.
Judith Holofernes ist ja immer so die Expertin, die immer eingeladen wird, wenn es darum geht, nichts zu tun, weil sie darüber mal gesprochen hat und das auch wohl sehr, sehr pflegt.
Okay.
Und Judith setzt sich auch wirklich, hat sie erzählt, meine ich mich zu erinnern, setzt sich auf den Sessel, Sofa und guckt aus dem Fenster 4 Stunden lang. Und das kann sie.
Und genießt sie auch.
Und sie genießt es auch, glaube ich. Und das wird dein letztes Video sein, was du auf dem Kanal vorläufig machst, bevor du dich verabschiedest in die Pause.
Super
du wirst
Idee.
Einfach, oder fangen wir an mit 60 Minuten.
Ja.
Machst 60 Minuten nichts. Mhm. Oder eine schöne Übung ist auch für Menschen, die zum Beispiel mit einer Depression zu kämpfen haben und fokussieren sollen. Und das fällt vielen auch nicht leicht, sich hinzusetzen und du guckst auf eine Bank, meinetwegen draußen, und guckst einen Gegenstand an oder eine Blume oder so. Und das machst du mal 10 Minuten.
Mhm.
Selbst das ist schon eine Herausforderung, aber das geht.
Ja.
Und dann machst du es mal 15 Minuten, aber die eigentliche Aufgabe ist so 30 Minuten.
Wow.
30 Minuten nur diesen einen Gegenstand angucken.
Ja.
Aber das geht.
Ja.
Und das machst du mit 60 Minuten als letztes Video.
Finde ich super.
Und da wirst du den Leuten einfach mal erzählen, wie das war, was du empfunden hast und ob das ging oder ob du innerlich einfach gestorben bist.
Mega.
Und wenn du wieder zurück bist aus der Pause,
ja,
dann machst du genau das Gleiche und es wird wahrscheinlich eine komplett andere Reaktion sein.
Ja.
Von dir.
Ja, true. So. Ich glaube auch. Ja.
So.
Ich freue mich da total drauf.
Gut. So, ach ja, Mutter ist Künstlerin, Vater ist genau das Gegenteil, hast du gesagt. Mutter ist jetzt die Österreicherin.
Genau, Mama ist die Österreicherin, Papa ist der Allmann.
Papa
also
ist
preußisch aus so einem Militärzweig kommend. Also er war selber bei der Marine, sein Papa war auch Offizier auf jeden Fall.
Mhm.
Genau. Und aber auch Informatiker und halt leider sehr früh verstorben. Dadurch war bei mir, glaube ich, sehr früh dieser Drive auch da, quasi selber irgendwie.
Kurze Frage, wer ist früh verstorben?
Mein Dad.
Ach, sogar dein Vater.
Ja.
Okay.
Mhm. Ja, ja. Mhm. Das war einer dieser vielen Schicksalsschläge.
Von denen es aber auch mal reicht.
Absolut. Also es ist nicht so, dass man irgendwann sagt, okay, jetzt bin ich damit fein.
Ja.
Man wird feiner damit, das glaube ich schon. Also
ja,
man kann schon besser darin werden, auch im Trauern und im Verarbeiten von schlimmen Dingen, mhm, und so, das glaube ich schon. Man kann auch immer mehr positive Dinge darin sehen, weil es einem natürlich etwas beibringt. Also das ist schon
ja,
immer so. Also so zumindest, glaube ich, ist es eine gute Welt, sich zu sagen, die schweren Phasen, das sind immer die, in denen ich was lernen kann fürs Leben.
Ach ja, leider, ne?
Ja.
Ja, wenn es schief läuft, die Pleiten, die Niederlagen, wenn es mal harmlos betrachtet.
Ja, ja.
Aus denen lernt man, aus denen geht man gestärkt hervor.
Ja. Aber natürlich auch nur, weil es halt so schmerzhaft ist. Und den Schmerz, da muss man dann durch. Ja.
Woher kam der Drive? Denn man ist ja erstmal ein bisschen wie gelähmt und geschockt.
Mhm.
Und
also bei mir war es sofort dieser Sicherheitsgedanke da. Es war so da, Papa sorgt für Sicherheit.
Ja.
Also ich war da, das war einfach bei uns ein bisschen konservativ von der Zeit damals, ne? Also Papa ist arbeiten gegangen, hat das Geld reingeholt. Und meine Mutter hat zwar auch was verdient, aber dadurch, dass sie ja die Münchner Philharmoniker sogar aufgegeben hat, was natürlich krass ist, war das halt so väterlich. Und dadurch, dass das halt weggefallen ist, war in meinem Kopf als junger Mann dann mit 16 oder so schon und auch bei meinem Bruder, der dann so ein bisschen die Vaterrolle erstmal so ein bisschen auch okay übernommen hat. Aber bei uns beiden war so klar, okay, wir müssen das schaffen, diese Sicherheit für uns und für die Familie irgendwie aufzubauen. Und das ist natürlich ein totaler Antrieb auch, ne?
In welcher Phase deines Lebens war das? Wart ihr schon mit eurem Comedy-Trio Y-Titty? Wart ihr da zu dem Zeitpunkt schon zugange?
Wir waren schon zugange, aber natürlich noch nicht ganz so erfolgreich.
Später 3 Millionen
genau.
Abonnenten oder was auch immer, was ja wirklich eine unglaubliche Zahl ist.
Ja,
es waren ja auch noch so ein bisschen so Pionierzeiten auch so ein bisschen.
Absolut.
Weißt du, das hilft natürlich heute 3 Millionen ist echt schwerer zu bekommen.
Ja.
Du hast so 1,5, ne? Oder
ja,
so
ja
um den Dreh. Damals 3.
Ran.
Unglaublich.
Ja, ja.
Okay, aber da warst du schon. Und da war auch klar, wenn ich damit Geld verdienen möchte, bisschen Sicherheit erwirtschaften möchte, das ist der Weg.
Ja.
Denn
in meinem
Erfolg
Kopf war das
ja auch
ganz klar, so in der Zeit schon. Und das hängt, glaube ich, schon damit auch ein bisschen zusammen. Also, dass ich eben da eine Möglichkeit gesehen habe. Interessanterweise, mein Papa hat das nicht so gesehen. Also ich habe dem irgendwann dann gezeigt, ja, da gibt es Kanäle in Amerika, die verdienen damit schon Geld. Die verkaufen T-Shirts und Merch und das hat er eher so belächelt natürlich und hat halt gesagt, ja, also das...
Ich meine, Marineoffizier und nein, wirklich preußischer Hintergrund, Marineoffizier. Wie willst du denen das verkaufen? Das
ja,
geht voll. Wirklich nicht.
Ja. Ja, aber was zum Beispiel auch cool war, also er war schon auch so unternehmerisch halt und er hat so, zum Beispiel, was mir sehr hängen geblieben ist, weil ich meinte irgendwie so ein Schnittprogramm, das ist mir aber zu schwierig, ich kann das nicht bedienen. Und da meinte er halt, naja, wenn dir das wirklich wichtig ist, dann wirst du das schon rausfinden, wie das geht und dann mach das einfach. Und dieses mach das einfach, das habe ich auch so ein bisschen noch von ihm mitgenommen.
Ja.
Und Ja, ich glaube schon, dass das alles halt dazu geführt hat, dass Waititi, ja, dass so ein, sag ich mal, eigentlich jugendliches Spaßprojekt am Ende dann doch der meistabonnierte YouTube-Kanal wurde. Das hatte, glaube ich, mit diesem Drive und diesem Antrieb zu tun. Ja. Vor allem als dann wirklich ich gemerkt habe, man kann damit wirklich Geld verdienen. Das hat mich natürlich, also ja, da meine Augen geleuchtet. Das war, ja, hat sich sehr eingebrannt im Moment.
Trotz all dem Pech, das du gehabt hast, das, ja, war dein Glück, dass deine Eltern dich einfach unterstützt haben, mhm, dass die da waren. Du musstest nicht gegen die arbeiten. Egal, also ja, die haben dir dann doch in gewisser Weise vertraut. Ich kenne das Gefühl.
Ja,
ja, schön. Das wird schon okay sein, was, ja, du machst, und mach mal.
Das ist super, weißt du, wertvoll, wenn Eltern einem das irgendwie geben können.
Das weiß man später zu schätzen, wenn man FreundInnen hat, ja, die einfach unter ganz anderen Eltern auch gelitten haben,
ja, teilweise, ja, ja,
und da wirklich so viel Gegenwind bekommen haben,
ja,
und so. Und dann erst weiß man zu schätzen natürlich, wie geil das ist,
ja, ja,
von Anfang an Support zu haben.
Ja, total, ja, total. Und man versteht ja aber irgendwann auch die andere Perspektive komplett. Also ich wüsste, ja, nicht, wenn ich Kinder hätte,
ja,
wie ich reagieren würde, wenn die sagen, sie wollen YouTuber werden.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass du so geprägt bist, du würdest es schon, ich glaube, du würdest es unterstützen.
Ja.
Ja, also alles andere wäre total unseriös.
Ja, safe. Also
bei dem Weg.
Das ist auch bei keine dem Credibility.
Weg. Also von daher, das glaube ich, nee, ja,
ja.
Du hast Therapie gehabt auch, oder? In deinem Leben.
Ja, genau.
Denn, also von dir weiß ich auch aus deinen Erzählungen, dass deine damalige Freundin auch verstorben ist.
Ja, das war das dann der zweite.
Der zweite
große
Todesfall.
Schicksalsschlag.
Genau, was ja, ja auch wirklich, denn ihr wart, glaube ich, wirklich lange zusammen. Ist jetzt
8 Jahre
acht Jahre schon wieder her.
Genau.
Aber seit der Schulzeit wart ihr eben zusammen.
Ja.
Was hat dir geholfen danach?
Also die Therapie natürlich, ne?
Und was das an der Therapie?
Also ich glaube, du brauchst da jemanden, der sich professionell mit Trauer und mit mentaler Gesundheit auskennt an deiner Seite.
Ja.
Also, oder es hilft einfach extrem, weil, ja, also du kriegst ja von allen Seiten Tipps und so, aber alle sind auch so involviert und auch in Deutschland, wir haben ja einen total, total schwierigen Umgang mit Tod. Also das ist ja,
ja,
zum Beispiel eine der für mich schönsten Reaktionen, weil ich eben als Deutscher und auch in meinem Umfeld, ich habe ganz viel extreme Mitgenommenheit, extreme Überforderung auch von meinem Umfeld. Wie sollen wir damit umgehen? Das ist so, ja, out of, was eigentlich passieren sollte. Da habe ich einfach sehr viel Betroffenheit mitbekommen.
Aber und Unsicherheiten.
Unsicherheit, ganz viel,
ja,
na klar.
Ja.
Und dann hatte ich mal einmal jemanden kennengelernt, der war Indonesier. Und den habe ich auf dem Festival kennengelernt. Und irgendwie sind wir natürlich auf das Thema gekommen. Und er hat halt gefragt und ich halt erzählt, dass sie verstorben ist und so. Und dann meinte sie, oh, das tut mir leid. Und wo wollen wir jetzt hingehen? So, also zu welchem Act? Und das war so direkt abgehakt für ihn auch irgendwie. Aber es war so ein echtes, das tut mir leid. Aber dann ging es direkt wieder drum, wie machen wir uns jetzt den Tag schön? Und das hat mir, das ist mir total hängen geblieben, positiv. Und dann so ein Tipp, der mir auch total hängen geblieben ist aus einem Buch. Das heißt, glaube ich, wenn deine Welt aus den Fugen gerät oder so.
Aha.
Ist von einem deutschen Psychologen, der auch damals, als dieses Grubenunglück war.
Okay.
Ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber ich weiß noch, in meiner irgendwann Kindheit, da gab es irgendwo so eine Grube, ist eingestürzt,
ja,
und da sind viele verunglückt und ein paar aber auch wieder rausbekommen. Und der hat die halt beraten danach und betreut. Und der hat einen Satz immer wiederholt, das war, der Weg aus dem Schmerz ist durch den Schmerz. Und das hat mir super geholfen. Das habe ich ganz viel gemacht. Also ich habe ganz viel mich selber nochmal mit dem Schmerz wirklich,
okay,
konfrontiert. Super viel geheult. Manchmal, ich bin sogar süchtig nach dem Heulen geworden am Anfang. Also ich bin,
ja,
ich bin dann auch nochmal an die Orte hin oder so teilweise, um nochmal in diesen Schmerz reinzukommen. Und das hat mir aber, glaube ich, total geholfen, das zu verarbeiten, weil irgendwann ist es durch. Also irgendwann hast du alles rausgeheult. So habe ich das zumindest in Erinnerung.
Ganz interessant.
Ja.
Ja, ich habe auch mal mit einer gesprochen, die auch so krasse Todesfälle hatte in der Familie und auch wirklich trauerte und es ging ja auch ganz, ganz, ganz schlecht. Und was sie allzu schlimm empfand, und bei dir wird es genau das Gleiche sein, wenn du mit Menschen sprichst und du musst irgendwas entscheiden. Was willst du machen? Wollen wir das machen? Willst du zusammen mit mir ins Kino gehen? Und was sie gesagt hat, was ihr geholfen hat, eine Freundin, die sagte, ah, wie geht's dir? Nicht so gut, alles klar. Ich komme gleich vorbei, wir gehen ins Kino.
Ja, super.
Sagt sie, boah,
mega.
Das war das Allerbeste,
ja, ja,
was ihr damals passiert ist.
Ja.
Jemand, der einfach gesagt hat, wir machen.
Ja, das hilft.
Nichts entscheiden müssen. Ja. Wir gehen jetzt spazieren. Ja. Bang.
Voll. Und gleichzeitig trotzdem so, glaube ich, so eine Feinfühligkeit haben und ein Verständnis, dass dann alles sein darf. Also weil so, was ich auch so mitbekommen habe, dass eben jeder Trauerweg sehr individuell ist. Jeder hat dann eine ganz andere Art, damit umzugehen. Das macht es ja auch so schwierig dann so. Mhm. Aber ich glaube, was schon immer geholfen hat, ist so dieses Angebot. Also, dass einfach Leute mir so klar gemacht haben, sie sind für mich da. Und gleichzeitig aber auch alles akzeptiert haben, weil ich ganz oft dann auch kurzfristig Sachen abgesagt habe und so. Und da einfach so eine Akzeptanz für zu haben, auch im Umfeld, das hat mir auf jeden Fall auch sehr geholfen. Und es ist eben super individuell. Also ich glaube, jeder muss so ein bisschen seinen eigenen Weg finden, wie er damit umgeht. Und für mich war aber auf jeden Fall dieses durch den Schmerz gehen, war so ein bisschen meine Strategie, die mir sehr geholfen hat. Auch wenig verändern drumrum, weil es gibt ja auch diesen Ansatz, ja, dann hau erstmal ab oder geh erstmal auf Reisen oder so. Aber in meinem Kopf war so, jetzt verändert sich ja eh schon so viel. Jetzt will ich eigentlich, dass alles andere relativ gleich bleibt. Deswegen habe ich auch sehr schnell wieder zu arbeiten angefangen und versucht, so alles andere möglichst gleich zu halten, weil ja eh schon eine Säule sich komplett verändert. Ja.
Ich weiß von dir, dass du Glückstagebuch schreibst. Also auch das Thema Dankbarkeit, ja. Was ja unglaublich effektiv ist.
Ja.
Dankbarkeit empfinden, Dinge aufzählen. Nach ein paar Tagen merkst du, wie krass Gutes tut und was man nicht alles an Kleinigkeiten im Tagesverlauf bemerkt, die einem gut tun. Ja. Wann hast du damit konkret angefangen?
Das war alles in dieser mentalen Gesundheitsphase, die quasi mit dem Tod von meiner Freundin losging. Also danach habe ich mich einfach sehr mit diesem Thema auseinandergesetzt. Okay, und auch eben durch meine Therapie ist da so eine ganze, also ich fand es auch super spannend, also einfach, wie sich die Weltsicht auch verändern kann, wie man dann plötzlich versteht, wie objektiv alles ist, also wie objektiv unsere Wahrnehmung ist, das ist eigentlich gar nicht so eine, subjektiv meine ich natürlich.
Ich wollte gerade sagen, ich denke gerade, okay, wann fange ich ihm an zu widersprechen?
Ich sage, interessantes Phänomen. Aber auch so langsam in deinen Augen gesehen.
Ist also interessantes Phänomen. Okay. Irgendwie, man merkt, wie objektiv unsere Welt ist. Okay, das widerspricht allem eigentlich, was wir so an Erkenntnissen gewonnen haben. Also du meintest subjektiv, ja, ich habe mir das gedacht.
Ja, und einfach dieses ganze Thema hat mich auch total interessiert und ja, ein Teil, den ich super fand, war eben dieser Gedanke, mehr Dankbarkeit zu oder sich in Dankbarkeit zu üben einfach. Ja. Ich glaube auch, dass wir das früher, ja, also dass uns die Religion das ja eigentlich mitgegeben hat, also das Christentum, da ist es ja seit dem Neuen Testament, glaube ich, spätestens war das ja part of the deal, dass man halt im Gebet dankbar ist. Und das ist ja raus gerade, das ist ja nicht mehr en vogue. Und das Dankbarkeitstagebuch hat das halt ein bisschen ersetzt. Also da ist die Übung einfach wirklich, sich jeden Tag drei Dinge aufzuschreiben, für die man dankbar ist.
Ja, abends, ne? Ja. Manchmal auch morgens, da dürfen sie etwas genereller sein, so kenne ich das. Also ich bin dankbar für meine Familie oder für irgendwelche Freunde und abends muss aber Konkretes vom Tag sein.
Ja, und es ist ja sehr oft mir aufgefallen, dass es wirklich totale Kleinigkeiten sind.
Ja.
Und das ist ja irgendwie so schön, ne? Das ist halt wirklich allein, keine Ahnung, Kaffee am Morgen im Bett, was das für ein geiles Ding ist.
Ja. Und wenn du das Dankbarkeitstagebuch eben regelmäßig führst, dann merkst du dieses Dankbarkeitsgefühl nicht erst abends, wenn du drüber nachdenkst, das heute Morgen war geil, sondern dann merkst du es direkt in dem Augenblick schon. Und dann wird ja schon wieder Chemie ausgelöst in deinem Kopf und du fühlst dich gut. Und das ist das Tolle, dass man so sensibilisiert wird für diese ganzen feinen Dinge.
Voll.
Und da erleben wir alle tagsüber schöne Sachen, aber wir nehmen sie halt nicht wahr.
Ja. Allein, dass du dreimal jeden Tag essen kannst.
Ja, gut, ja, es ist echt.
Und dann, also das ist ja schon geil, eigentlich. Mhm. Dreimal am Tag etwas, worauf man sich schon richtig freuen kann. Und das habe ich, glaube ich, früher auch eben teilweise nicht so gewertschätzt. Und dann halt das Essen einfach so als so eine, das muss halt sein. Und
das ist halt selbstverständlich.
Ja, ja.
Haben wir ja.
Mittlerweile, ich genieße das immer. Selbst hier in der Kantine.
Oder?
Ja.
Oder? Was gab's denn?
Das ist vielleicht ein bisschen schwieriger als beim Fine Dining.
Ja.
Aber trotzdem. Es gab Lachs mit so panierter Lachs.
Lachs ist ja
Seelachs, panierter Seelachs.
Also okay. Ja. Ich mache mit dir noch eine kleine Autovervollständigung. Vervollständige einfach spontan folgende Sätze. Morgens als allererstes.
Kaffee im Bett.
Noch vorm Handy?
Ja.
Ist gut.
Ja.
Das ist gesund.
Super gesund. Man soll eine halbe Stunde noch mit sich sein.
Was machst du anders seit eurer Zeit mit Waititi? Denn das lief ja so gut. Ich erinnere mich, dass dich das auch ziemlich erschöpft hat, oder? Da warst du echt auch am Boden.
Ja.
Erstmal. Was machst du seitdem anders?
Sowas zum Beispiel. Also morgens nicht ans Handy gehen, auf keinen Fall Zahlen oder Mails checken oder so. Also das mache ich wirklich erst frühestens eine halbe Stunde nach dem Aufstehen. Mhm. Und diese Zeiten eben genießen, weil du musst dreimal am Tag essen, aber es ist auch dreimal am Tag was Sauschönes, wo du auch mal zur Ruhe kommen kannst. Ja. Und das früher, also in diesem Waititi-Grind, da gab es nur Waititi. Egal, ob wir gegessen haben oder ob wir gearbeitet haben oder ob wir geschlafen haben. Also es war einfach 100% das und das macht dich irgendwann kaputt. Also
wie schlecht ging es dir da eigentlich?
Da gab es so einen Peak, wo ich wirklich dachte, ich werde jetzt verrückt mit Panikattacken und
okay.
Ja, also okay. Da ging es mir echt schlecht.
Okay, das ist Burnout, Depression, das ist quasi kurz davor.
Kurz davor, vielleicht war es sogar schon ein bisschen sowas.
Klar,
möglich. Aber ich habe das damals noch gar nicht so, da war auch noch gar nicht so eine Awareness für da, also für mentale Gesundheit. Das kommt ja zum Glück immer mehr, dass das enttabuisiert wird und mehr besprochen wird.
Da hast du auch keine Therapie gehabt.
Null
Therapie. Das hast du alles so für dich selber weggearbeitet.
Ja, ja, nee, da war ich noch so im Papa-Preußen-Modus und habe gesagt, das ist alles Quatsch. Sowas. Also das muss funktionieren, der Kopf muss funktionieren.
Ja.
So. Ja, und hat er da halt nicht mehr, das war Overload. Und das glaube ich, also ich bin immer noch gefährdet, zu viel zu machen, zu oft Ja zu sagen, weil das ist natürlich das, was mich dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin. Und dafür bin ich ja sehr dankbar. Mhm. Aber ich glaube, ich werde immer besser darin und ich glaube schon, das mit der Pause, das fühlt sich so richtig an. Und ich glaube schon, dass ich danach auch nochmal in einer anderen Art und Weise weitermachen werde, als wie das jetzt ist.
Und diese depressive Verstimmung, nenne ich sie mal, danach, wie lange hat die angehalten nach Waititi? Eben auf halbem Jahr oder was? Oder?
Also das mit den Panikattacken, das habe ich irgendwann auch selber in den Griff bekommen mit so Atemsachen. Also mit Atmen kommt man da immer ganz gut raus. Mhm. Aber dann hatte ich eben nochmal nach Waititi, damals noch mit Nadi, meiner Freundin, so einen Moment, wo wir eigentlich einen total schönen Urlaub gemacht haben. Und da waren wir in Singapur und haben uns dieses mega Hotel da gegönnt mit diesem Pool da oben drauf. Ja. Und wir haben noch so ein Travel-Influencer-Sketch gedreht und sind extra morgens um 6 Uhr dahin, dass da noch keiner ist und so. Und dann saß ich da in so einem Whirlpool auf dem Dach und dachte so, Alter, du hast es ja komplett geschafft, aber du bist voll unglücklich. Ja. Und das war auch so, ich dachte, nee, das geht ja nicht. Das ist ja völlig falsch jetzt. Also so soll es ja nicht sein.
Nein. Und dann hast du auch eine Zeit lang mal nichts gemacht? Ging das?
Dann habe ich also meine Freundin damals, Nadi, ich hatte das auch schon öfter, als ich noch dann auch über sie erzählt habe, es war wirklich so, die war out of this world, also die war wirklich ein Engel quasi. Jeder, der sie kannte, war sofort komplett geflasht von diesem Menschen, wie weit der ist und wie, also wirklich, manchmal haben wir, also auch das Umfeld und so, ja dann auch gesagt, vielleicht war das auch der Grund, warum sie früher gehen musste, weil sie einfach schon so weit war, vielleicht hängt das irgendwie zusammen. Aber sie war halt auch für mich so ein bisschen, also ich habe ganz viel auch von ihr gelernt übers Leben und sie war damals auch sehr für mich da und hat mir geholfen, so ein bisschen mehr das damals schon in den Griff zu bekommen, dass ich schon auch nach Waititi auch wieder so genießen lernen konnte. Aber auch da hat nochmal die Therapie auch nochmal sehr geholfen. Okay. Also das würde ich sagen, mittlerweile bin ich schon wirklich ein glücklicher Mensch und kann das auch sehr enjoyen, obwohl es immer noch sehr stressig ist. Aber ich habe irgendwie da eine bessere, also bin auf jeden Fall weit weg von Depressionen im Moment.
Darf ich dich kurz fragen, hatte sie einen Unfall oder?
Leider ein ganz schreckliches Aneurysma.
Das passiert von jetzt auf gleich?
Von heute auf morgen, alles war super. Ja, und dann vom einen auf den anderen Moment alles weg.
Noch ein paar andere. Es wird auch einfacher. Es wird einfacher
und
es wird
leichter raus.
Ja. Das Geräusch, das auf jeden Fall zum Soundtrack meines Lebens dazugehört, ist, oder ein Geräusch, ne? Also es muss nicht das eine sein, aber ein Geräusch.
Woo!
Von wem ist dieses Woo? Von dir selber, wenn was gelungen ist, oder?
Ich habe gerade an so eine Achterbahnfahrt gedacht.
Du liebst das, Achterbahn?
Ja, ich liebe Achterbahn.
Okay, geil.
Ja.
So. Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt
Showrunner.
So, typisch deutsch an mir ist?
Typisch deutsch an mir ist, ich liebe so Regeln. Also, keine Ahnung, sowas wie abends rufen wir uns noch an mit meiner Freundin. Das ist so eine Regel, die muss dann auch so sein.
Jeden Abend?
Ja.
Was voll anstrengend für deine Freundin.
Ja, ja. Und für mich. Scheißregel, aber ich liebe halt Regeln.
Du brauchst Sicherheit, weißt du? Ich liebe Regeln. Ja. Aber ich sag, das ist deine Rolle einfach, der Frank Stimpel. Das ist einfach natürlich irgendwann, färbt natürlich irgendwas ab.
Boah, ist so. Absolut.
Oder? Ja. Immer und immer wieder diese Rolle spielt.
Ja. Ich bin auch gespannt, was passiert, wenn ich den mal nicht mehr spiele.
Oh Gott, du wirst ein ganz anderer Mensch. Ja, deine Freundin wird dich verlassen, weißt du, weil du nicht mehr so zuverlässig bist.
Du bist nicht mehr derselbe. Wo war dein Anruf?
Was konkret hast du an dir selber festgestellt? Oh mein Gott, das ist so Frank Stimpel. Das hatte ich, bevor ich die Figur gespielt habe, so eigentlich nicht.
Also, ich habe mich total in Birkis verliebt, in Birkenstocks.
Interessant.
Hatte ich davor gar nicht.
Oder nur, weil sie auf einmal so hip sind plötzlich.
Nee.
Ich meine, die sind genauso hässlich wie früher eigentlich noch, oder?
Exactly.
Außer, dass sie jetzt bunter sind.
Ja, ja. Also wir haben die dann halt fürs Outfit gekauft, aber ich habe die halt nicht mehr ausgezogen. Ja. Super Schuh. Fantastischer Schuh.
Mega. So, was mich gerade richtig nervt, ist
die Deutsche Bahn.
Halte 10 Jahre durch,
ja,
dann wird auf jeden Fall alles besser.
Sicher?
Ja, ich glaube schon. Mein Lebensmotto, das ich irgendwann für mich entdeckt habe, ist?
Boah, gute Frage. Also ich mache auf jeden Fall immer weiter, das sage ich mir oft. Und das hilft. Ja, einfach weitermachen.
Nicht aufgeben.
Nee,
okay.
Überhaupt nicht. Kommen immer wieder schöne Zeiten.
Ja, komm. Ja. Mein Adrenalin hole ich mir, wenn
ich in den Freizeitpark gehe.
Du bist ein Achterbahn-Fan. Sehr schön.
Weil das ist TÜV-geprüftes Adrenalin. Fantastisch.
Geil. Ja. Ein Satz, bei dem sich viele immer schwer tun. Ich weiß, es wird alles gut, wenn
ich eine Nacht drüber schlafe. Oder auch mal mehr Nächte, aber das bringt viel. Eine Nacht drüber schlafen ist eine tolle Sache.
Es hilft wirklich.
Ja,
tatsächlich
oder?
Was.
Das ist manchmal krass. Am nächsten Tag, wieso hat mich das getriggert? Wieso hat mich das gestört? Ist doch gar nicht schlimm. Mega.
Phil, danke dir für die Begegnung.
Ja, super.
Es war total schön, hat richtig Spaß gemacht.
Kleiner Rollercoaster-Ride.
Das stimmt. Die neue Staffel von Almania
ist auch
ist jetzt in der Mediathek zu sehen.
Yes.
Diese Woche geht's los.
Mhm.
Dann startet das Ganze.
Ja.
Was warst du für einen Schüler, außer dass du keinen Bock hattest und dass du nicht zur Schule gegangen bist, welches Standing hattest du innerhalb deiner SchulkameradInnen?
Klassenclown
du
natürlich.
Du warst der Klassenclown.
Und auch so ein bisschen dieser verrückte Künstler, der dann in der Schultheatergruppe war und so.
Also nicht der gemobbt wurde?
Am Ende nicht mehr. Ich hatte diese Mobbingphase in der 8. Klasse und ich habe mich tatsächlich so ein bisschen durch Schultheater und solche Sachen, da habe ich irgendwie so meine Peoples dann gefunden.
Das ist gut.
Und ja, das war noch ein kleiner Hack, den ich damals gemacht habe. Ich habe die Stufe freiwillig wiederholt, weil ich war der Kleinste und ich wurde gemobbt. Und du musst ja irgendwie gucken, dass du aus diesem Umfeld rauskommst. Und dann bin ich auf die geniale Idee gekommen, einfach freiwillig zu wiederholen. Und das hat komplett funktioniert. Also ich war dann ja der Wiederholer, dann bist du der Rebell, dann bist du der Coole. Ja. Und ja, das war für mich damals ein super Move.
Warum wurdest du anfangs gemobbt?
Ich glaube, ich war schon immer ein bisschen neurodivergent. Also ich glaube, ich war schon immer ein bisschen anders als die anderen, von wie ich gedacht habe und getickt habe und so. Und irgendwie so soziale Sachen. Ich habe mir da, glaube ich, auch viel später drauf geschafft. Also ich habe viel einfach nicht so verstanden, glaube ich, in so Social Kontext. Und ich glaube, das hat dazu geführt. Aber es ist natürlich schwer zu sagen auch, ne? Also
okay, du saßt allein in der Pause und hast Goethe gelesen.
Ich habe Magic-Karten gezockt. Magic, genau.
Also damit hätte ich gedacht, wärst du eigentlich im Fokus gewesen und wärst cool gewesen.
Heutzutage und, wahrscheinlich schon.
Aber und damals nicht.
Ja, so richtig verstehe ich das auch nicht. Aber es ist ja so eine ganz blöde Phase, glaube ich, so diese Teenie. Also ich glaube auch so 8. Klasse, 7., 8., 9. Das sind ja auch ganz komische, toxische, noch sehr, glaube ich, so stammesmäßige Eigenschaften, die aus so Kids dann rauskommen, wo die sich halt irgendwie so komisch zusammenschließen und so. Und ich finde das ist wahrscheinlich bis heute ein großes Thema. Und woran es so richtig liegt, weiß ich auch nicht. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es eben nichts Persönliches ist. Und dass es ja ganz oft auch so ist, dass die da gemobbt wurden, oft die sind, die später auch mal eben Karriere machen oder sonst was. Und oft umgekehrt die Mobber dann später auch, weil das kommt auch immer irgendwo her. Und das ist auch kein leichtes Leben, glaube ich, in der Schule ein Mobber gewesen zu sein.
Phil, noch auf YouTube zu sehen? Phil Laude-Kanal, ich muss schnell genug aussprechen, genau. Phil Laude-Kanal. Ja, ist ja ein bisschen norddeutsch, finde ich norddeutsch. Du bist ja in der Nähe von Flensburg, bist du ja geboren.
Doch, ich geboren.
Und Phil Laude, weil so Phil Laude, das klingt auch ein bisschen schön norddeutsch.
Ja,
also den Kanal gibt es noch ein bisschen.
Aber die ganzen Videos sind natürlich alle immer noch da. Das ist natürlich auch crazy.
Genau.
Und in diesem Internet.
In diesem Internet, von dem jetzt alle sprechen.
Yes.
Dann lass 2026 ein bisschen ruhiger angehen.
Auf jeden Fall.
Erhol dich so ein bisschen.
Ja.
Schöpfe Kraft für neue Ideen.
Danke, mein
Lieber. Und dann geht das weiter. Und mit Almania dann sowieso. Herzlichen Dank.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Bin ich wahnsinnig? Teilweise schon. Ja. Ist das schlimm? Nein. Glaube ich nicht.
Das ist der Wolf of Cannabis.
Ein bisschen wahnsinnig musst du halt sein als Gründer. Ja? Und vor allem, wenn du in die Cannabis-Industrie gehst.
Niklas Kuperanis.
Da musst du nicht nur ein bisschen wahnsinnig sein, musst du ziemlich wahnsinnig sein.
Nick hat ein Cannabis-Startup gegründet. Er hängt mit Rappern und Schauspielern ab, aber auch mit Politikern. Denn Nick hat eine ehrgeizige Vision. Er will ein Imperium aufbauen. Ein Imperium für medizinisches Cannabis.
Hier scheint es schon so goldene Orte.
Jetzt wird's spannend.
Das Problem ist nur, die Cannabis-Industrie ist keine normale Branche. Die Konkurrenz ist hart und klare Regeln gibt es nicht.
Die wissen ganz genau, dass sie Dreck am Stecken haben und deswegen versuchen sie, ihr Geschäftsmodell durch solche Spielchen weiter am Leben zu halten.
Und über dem Erfolg schwebt immer die Frage, ist das eigentlich alles legal?
Ich sag mal, die Schlinge zieht sich zu.
Wolf of Cannabis, ein Podcast von 1 Live, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.